Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 10. Januar und endlich kommt wieder eine neue Folge. Es war die längste Durststrecke bisher. Ja, Michael, erzähl mal, was war los bei dir? Wieso kam am Samstag letzte Woche keine Folge?
Ja, es war kein Corona, es war, ich weiß nicht, eine Grippe, ja. Habe sogar auf Bild.de gesehen, es ist ja eine große Grippewelle. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Grippe gehabt, aber die Kleine hat sich da irgendwas eingefangen, hat eine Bindehautentzündung gehabt oder verklebt. Und dann haben meine Frau und ich auch irgendwie in den Augen bekommen und vor allen Dingen Husten und so. Ich habe keine Stimme mehr gehabt. Ich bin ehrlich, mich hat es noch nie in meinem ganzen Leben so zerlegt. Ja. Und immer bisher dann irgendwie noch was gemacht und so, aber am Podcast war dann nicht mehr zu denken, weil ich nicht mehr sprechen konnte. Aber ich konnte nicht mehr hier sitzen. Männer können ja auch keine Schmerzen aushalten. Ich dachte auch echt irgendwie, jetzt ist es vorbei. Ja, ich schaff's nicht mehr.
Schon mal das
Aber
Testament gemacht, ja, das
ja, es
man
ist so
kennt ja
ungefähr. Ich habe gesagt, was ist
die
wirklich so,
typische
gell?
Männergrippe, ja,
Ja,
das.
aber wirklich, wenn du so krank bist, du hast wirklich nur einen Wunsch, gell? Du würdest alles dafür geben, dass du wieder gesund bist, so ungefähr. Aber war es ja in Anführungszeichen nur eine Grippe.
Ja.
Und wenn du dann wieder gesund bist, dann regst du dich wieder über so viele Kleinigkeiten auf, was so weit weg ist, wenn du krank bist. Ich finde das so krass einfach, wie sich dann so die Prioritäten ändern. Deswegen
Ja.
versuche ich jetzt, das wieder zu genießen, dass es mir wieder gut geht und mich nicht über irgendwelche verrückten Sachen aufzuregen, die völlig irrelevant sind. Ja, deswegen.
Ja,
Aber jetzt bin
ja.
ich wieder auf jeden Fall gut drauf und ich bringe direkt ganz kurz zum Anfang nochmal eine kleine Aktion mit. Wir haben letztes Jahr, ich weiß nicht, ob wir im Podcast das auch mal hier kurz erwähnt hatten, wir haben eine Aktion mit Just Trade, also für alle, die vielleicht noch einen Broker suchen, wo sie vielleicht eine neue Strategie umsetzen wollen oder vielleicht sich so ein bisschen diversifizieren wollen. Bei Just Trade gibt es 50 Euro Startguthaben, wenn ihr dort ein Depot eröffnet. Und das Schöne ist bei Just Trade, es gibt dort mehrere Handelsplätze, unter anderem die LSX, also Lange Schwarz Exchange, die auch bei anderen Neobrokern da ist, aber eben auch Tradegate. Und der Börsenplatz Tradegate hat eben doch schon teilweise große Vorteile wegen höherer Liquidität, geringeren Spreads und so weiter. Also ich handle sehr viel lieber über Tradegate, einfach mit einem Limit, wo man direkt eine Ausführung bekommt, wie jetzt immer mit diesen Quote-Abfragen über Lang und Schwarz. Deswegen, wir packen euch den Link mal unten drunter rein. Checkt das gerne mal ab. Das Angebot gilt allerdings nur für alle, die in Deutschland leben und ich glaube auch sogar nur für Deutsche, weil der Broker eben nur hier aktiv ist. Vielleicht ist er für den einen oder anderen interessant. Gibt keinerlei Gefahren, keine Depotgebühren und so weiter. Es gibt aber auch keinerlei Guthabenzins. Ja? Also Geld dort parken, dafür ist der Broker nicht geeignet, sondern nur wenn ihr eben auch ein bisschen dort was handeln wollt. Genau. So
Genau.
viel dazu. Jetzt werfe ich noch mal kurz hier rüber zu dir. Was hast du denn so für Themen oder mit was wollen wir starten?
Ja, es war ja eine sehr ereignisreiche Woche schon, obwohl wir erst Mittwoch früh haben. Trade Republic launcht seine neue Kreditkarte, da sprechen wir gleich drüber. Boeing, die 737 Max, schon wieder massive Probleme, wovon natürlich ja Airbus sehr stark wieder am Profitieren ist. Gestern war im Kryptomarkt einiges los, worüber wir sprechen wollen. Also erst gab es die Meldung, Vollzug, dass der Bitcoin-ETF startet und dann auf einmal doch nicht. Warum das Ganze gleich in mehrerlei Hinsicht auch extrem peinlich für die SEC ist, wollen wir kurz besprechen. Dann hat es eine AI-Messe gegeben, wo wir euch ein, zwei Neuheiten mitgebracht haben. Und zu guter Letzt wollen wir heute nochmal über die LVMH-Aktie sprechen, ob das jetzt aktuell vielleicht die Chance ist, einzusteigen, weil sie jetzt auf Jahressicht hingesehen, ich meine natürlich, das Jahr ist noch nicht lange, aber nochmal so knapp 8% bis zum aktuellen Zeitpunkt verloren hat. Da fragen sich jetzt natürlich viele, ist das jetzt vielleicht die Chance? Aber ich würde sagen, wir waren ja gerade schon so ein bisschen auch mit Guthabenzins, Brokern, so starten wir doch mal mit den News bei Trade Republic. Die launchen eine Kreditkarte, bei der man 1% Cashback bekommen kann. Also, das ist natürlich schon mal etwas, das viele sehr hellhörig werden lässt. Vor allem auch, weil ja Amazon seine Kreditkarte jetzt vor kurzem eingestampft hat. Das hat dann auch mich erwischt. Also, da gibt es jetzt aktuell nicht mehr diesen Cashback. Da sind mit Sicherheit viele auf der Suche. Aber es gibt leider auch so ein bisschen etwas, das so wieder, ja, der Partypooper ist, wie ich so gerne sage. Das ist nicht eine Kreditkarte, sondern eine Debitkarte. Also, sprich, wenn ihr mit der Karte bezahlt, wird es quasi direkt von eurem Konto, also von eurem Depot, abgezogen. Und gerade im aktuellen Umfeld, wo man 4% theoretisch drauf bekommt, ist das jetzt vielleicht dann doch nicht so cool oder interessant, wie es wäre in einer Niedrigzinsphase. Deswegen, ich weiß nicht, was hältst du von der Nachricht an sich? Weil man kann wohl anscheinend auch irgendwie sein Wechselgeld dann direkt in Sparpläne anlegen oder sein Cashback. Also gibt natürlich einige gute Sachen, aber ja, das mit Debit ist halt wieder so ein bisschen das, was es dann wieder, etwas uninteressanter sagt, sag ich mal. Was hältst du von dem Thema?
Ja, ich habe gerade sogar mal geschaut hier. Ich halte es mal hier rein. Also alle, die jetzt hier bei Dings schauen, sieht man das hier? Trade Republic ist auf Platz 1. Sieht man nicht gut. Jetzt ganz oben, ja. Platz 1. Ja. Bei den Apps in den Charts im Bereich Finanzen vor PayPal und Co. Also die Aktion, also das muss man schon mal Trade Republic lassen. Die hauen halt echt immer mal Aktionen raus, auch mit Zins und so weiter. Die sie dann wieder richtig nach oben schieben. Ich muss gerade nochmal schauen, die Ad-Hoc-Meldung. Sie hatten ja jetzt auch, glaube ich, dann gesagt, dass sie, ich weiß nicht, 4 oder 5 Millionen Kunden haben. Also sind eine der größten Plattformen mittlerweile überhaupt geworden. Hm. Richtig krass, sie hatten ja einen Shitstorm bekommen wegen der App, aber sie haben ja auch so ein bisschen nachgearbeitet und manches wieder entschärft. Und was man sagen muss, die App läuft sehr schnell. Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann geht es wahrscheinlich jetzt auch irgendwie wieder. Du hast ja gesagt, der Nachteil mit der Debitcard, okay, Vorteil ist vielleicht, kann man so zumindest sehen für den einen oder anderen, läuft halt nicht Gefahr, so unkontrolliert irgendwie wieder Ausgaben zu tätigen und irgendwann kommt dann so eine fette Abbuchung.
Das auf jeden Fall, ja.
Das finde ich halt schon immer problematisch. Und so, ich habe zum Beispiel bei der Sparkasse so eine Visa halt einfach, da wird einmal im Monat immer, ich weiß nicht gar nicht, ist das eine Kreditkarte oder eine Debitcard? Mhm. Auf jeden Fall kriege ich dann schon manchmal so einen Schock, wenn da auf einmal so eine riesen Abbuchung kommt. Ich denke so, was ist denn hier passiert? Und da kann man hier, da hatte ich da mal da und da ein bisschen was gekauft da und das vergisst du halt so einfach. Und irgendwann knallt es halt wieder rein, ja.
Aber wenn es einmal im Monat kommt, ist es normal Kreditkarte dann, ja. Okay. Debit, also ich weiß jetzt nicht, ob es immer der Fall ist, aber in der Regel ist ja bei Debit, da brauchst du das Geld auf dem Konto und wird dann eigentlich auch direkt dann abgezogen, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das auch einmal im Monat gibt, so tief bin ich da nicht mit drin, aber also bei den Kreditkarten, die ich bisher hatte, eben wie bei der Amazon, wie du sagst, da kaufst du dann, auf einmal kommt dann halt irgendwie eine 1.000-Euro-Abrechnung, man kennt's dann, ja. Also das ist eben immer so ein bisschen das Gefährliche dran, aber gerade eben mit Hinblick darauf, dass dann halt das Geld quasi bei der Debit direkt weggeht, wo du auf deinem normalen Konto halt hast, wo du eigentlich die 4% drauf bekommst, da nützt dir dann halt 1% Cashback relativ wenig, es sei denn, du schießt es dann halt immer wieder manuell danach oder so, also das ist halt ein bisschen kompliziert dann aktuell, ja.
Aber genau, ich habe gerade sogar die Ad-Hoc nochmal gefunden, die kam nämlich gestern um 8 Uhr, also sie sind mittlerweile 5 Jahre alt, ich erinnere mich auch noch, dass ich mir damals mein Konto auf der Invest freischalten lassen habe, damals gab es ja noch so eine Warteliste und haben jetzt 4 Millionen Kunden, wie ich gesagt habe, ist schon echt krass, ja, es gibt ja diese Karte, die kann man sich zuschicken lassen für 1 Euro oder das Ganze nur virtuell, kann man auch machen, wenn du einfach nur per Apple Pay nutzen willst, also einfach zahlen möchtest, brauchst du ja gar keine Karte in echt. Aber ich habe mir auch mal, ich werde es mir auch für 1 Euro holen. Ne? Die sah ja so, haben sie auch ganz cool gemacht, die sah ja ganz fancy aus. Halt, ne?
Das ist, die kostet aber 50 Euro tatsächlich, die Mirrorcard, wo du wahrscheinlich meinst. Ja. So. Es gibt eine normale Karte, ich glaube, das waren 5 Euro und dann gibt es diese Spiegelkarte, wo sie gezeigt haben, wenn ich es richtig gelesen habe, kostet die 50 Euro. Aber ja, ich gebe es zu, so ein bisschen Flex muss ab und zu auch mal sein. Wenn es sowas ist, ja, wenn es jetzt nicht irgendwie Karten für, was weiß ich, ein paar 100 Euro oder 1.000 Euro sind, aber die sieht so cool aus und ich brauche sowieso noch eine Kreditkarte. Mir wäre natürlich Kredit lieber als Debitkarte, weil meine EC-Karte von der Sparkasse ist ja jetzt mittlerweile auch eine Debitkarte von Visa. Aber ich habe mich auch mal eintragen lassen tatsächlich. Man springt halt auf den fahrenden Zug dann mit auf, ja.
Ich habe gerade nochmal, wie gesagt, die Meldung offen. Ich finde es ja schon irgendwie, einerseits ist es schon eine echte smarte Aktion, muss man sagen. Ja, also die für jede Kartenzahlung erhalten Kunden 1% Safeback-Prämie in ihren Sparplan. Zusätzlich können Kunden Beträge aufrunden und so mit jeder Zahlung investieren, ja.
Genau, ja.
Einerseits ist es ja ganz geil, ja, du kaufst was für 100 Euro, ja, kriegst 1 Euro zurück und den kannst du dir dann, der wird dann in den Sparplan irgendwie
mit. Und rundest mit auf 1000 Euro auf, dass noch 900 Euro investiert.
Nee, aber dann denkst du mir irgendwann, ey, geil, okay, da denkst du dir vielleicht irgendwann, umso mehr ich kaufe, umso mehr kann ich meinen Sparplan erhöhen, vergisst aber dabei dann irgendwann, dass du vielleicht dann 5000 Euro ausgeben. Ja, geil, da hole ich mir auch ein neues iPhone, ja, für 1000 Euro. Dann kann ich dann kriege ich auch wieder 10 Euro, kann ich ja dann in den Sparplan reinpacken.
Genau, ja. Aber
wie du sagst, an sich, ich glaube, das wird ein großer Erfolg. Ja, sieht man ja schon an den Download-Zahlen jetzt wieder, auch ja, dass sie diese sind halt einfach. Ich habe nämlich einen Freund, hat mich nämlich gefragt, ja, hier, er will Festgeld machen und so. Es gibt ja kaum Festgeldangebot von, also glaube ich gar keins von irgendeiner bekannten Bank, die was die 4% gibt. Und bei Trade Republic monatlich die 4% Zinsen bis 50.000 Euro. Also ich habe da auch das Geld liegen und das wird monatlich verzinst und ausgezahlt. Das ist echt ja, mega cool, muss man sagen. Und was in der Meldung noch stand, Trade Republic hat das Geschäftsjahr sowie das Kalenderjahr 2023 trotz Weitergabe der EZB-Zinsen von aktuell 4% an die Kunden profitabel abgeschlossen. Mhm. Ich glaube aber, sie haben das aber auch so ein bisschen oben gemacht. Ne? Die EZB hatte schon erhöht und die haben es dann irgendwann danach dann erst gemacht. Die hatten also so ein Gap, wo ja dann die mehrere Milliarden verzinst wurden. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr dann jetzt schwerer, außer sie fangen an zu senken, bevor die EZB senkt. Ich denke ja, wie gesagt, dieses Jahr wird es Zinssenkungen geben. Das heißt, die Zeiten von 4% Tagesgeld werden wahrscheinlich bald wieder vorbei sein.
Ne? Ja, aber das war ja damit zu rechnen, dass das nicht sehr lange sein wird. Aber ey, selbst wenn es irgendwie nur 3% dann noch sind, ja, oder also man nimmt da gerne alles mit. Also ich habe da auch meine sämtlichen Steuerrücklagen zum Beispiel drauf liegen, weil ja, einfacher geht's nicht. Also es ist innerhalb von einem Tag ist es dort und wenn ich es will, habe ich es innerhalb von ein paar Stunden wieder bei mir auf dem Konto. Also das nimmt man natürlich sehr gerne dann mit. Ja, weil gerade eben so bei, wenn man Unternehmer ist, die Steuerrückler, also da kommt natürlich schon einiges zusammen, ja, und ja, das lohnt sich auf jeden Fall, also das nimmt man immer gerne mit, ja, und es kommt ja auch noch der Zinseszinseffekt mit dazu, wenn du nicht die 50.000 drauf hast, dann lädt sich das ja immer weiter auf, ich glaube, es ist auf die Jahr, aufs Jahr hingesehen, sind wir, glaube ich, bei 4,07%, habe ich mal irgendwo gelesen, wenn man ja, Zinseszinseffekt ja, sogar mitnehmen würde, und wie du gesagt hast, also Trade Republic, man kann von ihnen halten, was sie will, sie sind aber für mich wohl das Innovativste, was es so in diesem Bereich, also hier bei uns Fintech Deutschland gibt. Du musst dir überlegen, sie sind damals so mit der erste Neobroker am Markt gewesen. Da hat es ja schon so einen Kampf gegeben, wer könnte so der Erste sein, also die so als Erstes so wirklich bekannt geworden sind. Sie sind die Ersten gewesen, die diese 2000 Aktiensparpläne, ich glaube es waren 2000 direkt, wo sie das gelauncht haben. Die Consorsbank hat ja so damit angefangen. Dann kam dann als nächstes Thema? Mit den 4% Zinsen waren sie die Ersten. Also es ist Wahnsinn, wie schnell ja, und, die dort arbeiten. Und hier ist
das, ja, das Thema mit dem Anleihe, dass du Anleihe handeln kannst, auch in kleineren Stücken. Das ist ja auch ganz neu. Das
ja, also es ist Wahnsinn. Also wir sind keine Kooperationspartner von Trade Republic, aber das ist auf jeden Fall etwas.
Die Videos gemacht, ganz am, als sie noch ganz klein waren, da wollten sie noch mit mir zusammenarbeiten. Ja, aber jetzt sind es nur noch hier Diana zu Löwen, oder wie sie heißt, die ja so die ganz großen Influencer. Ja. Damals hatten sie ja so Kooperationen auch mit anderen, so damals über Instagram gemacht und so. Hm. Aber ich glaube auch, da wurden mehrmals die Marketingabteilungen ausgetauscht, was ich so mitbekommen habe. Dann haben sie angefangen, auch Fernsehwerbung zu machen, so Plakatwerbung.
Jetzt und kommt Plakatwerbung noch, ja. Aber genau, naja, also, okay. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt genug über das Thema gesprochen. Ich glaube, die meisten werden schon nervös, wenn man jetzt nämlich so über das Thema mal Bitcoin gestern schaut. Ja, was ist das für eine fette Blamage gewesen für die SEC? Also die SEC ist ja eigentlich das Unternehmen, halt die Institution, die für Sicherheiten am Markt sorgen soll und lustigerweise die SEC hat mal selber gesagt, Infos über die SEC sollte man am besten nur von der SEC selber lesen. Ja, und was ist dann gestern passiert? Es wurde getwittert, dass Bitcoin-ETF an den Start geht. Das ist ja mittlerweile ja ein offenes Geheimnis, dass das jetzt diese Woche so Vollzug vermeldet werden soll. Ich habe jetzt heute Morgen mich nochmal informiert, es soll wahrscheinlich heute dann die Vollzugsmeldung kommen.
Also heute Abend dann, ja.
Genau. Aber was ist das für eine fette Blamage? Denn man musste dann wenig später, hat dann Gary Gensler, das ist also so der Kopf der SEC, musste dann vermelden, dass es eine Falschmeldung war. Dass also irgendwie der Account angeblich gehackt wurde. Ja. Deswegen, ja, das ist natürlich schon eine Blamage, also dass die Institution, die die Märkte schützen soll, nicht mal ihren Twitter-Account schützen kann. Wir ja,
hatten keine Zwei-Faktor-Authentifizierung dort irgendwie aktiviert. Wir haben vielleicht als Passwort 123 oder sowas genommen, keine Ahnung. Aber das ist krass halt. Ne? Das ja. Und vor allen Dingen, was das für Auswirkungen hat. Es gab ja dann, glaube ich, diesen kurzen Spike wieder im Bitcoin und dann wurde das doch wieder abverkauft. Verrückt einfach, ja. Und ich dachte, wo steht der jetzt überhaupt? Was denkst du denn? Du handelst ja auch kein Bitcoin und so, ne? Ich bin da jetzt auch, also ich bin ja weder, ich habe ja so eine kleine Zockposition einfach bei Bison drin. Und mir ist das aber, also ich verfolge das, schon, aber jetzt nicht so krass, ja. Aber was denkst du denn, was passiert denn, wenn jetzt, also es ist ja eigentlich Konsens, dass das jetzt heute kommt mit den ETFs. Und wenn natürlich alles schon im Vorhinein bekannt ist und der Bitcoin im Vorhinein steigt schon, ja, wer soll denn jetzt eigentlich dann noch groß kaufen, wenn das jetzt passiert? Gibt es da nicht eher doch Gewinnmitnahmen oder was?
Ja,
Und dann wirklich nochmal so eine Investitionswelle, weil dann genau die Anbieter anfangen, wirklich Bitcoins zu kaufen oder haben die das schon im Vorhinein gemacht? Also für mich ist das so ein bisschen plump irgendwie zu denken. Man redet seit Wochen und Monaten davon, ja, und der Bitcoin steigt in Vorfreude darauf. Alle sind doch schon dabei in der Hoffnung, dass das weiter hochgeht, ja, und das ist immer für mich so ein Zeichen. Ich weiß nicht. Also jetzt noch, also auf die Meldung hin kaufen würde ich persönlich nicht, ja.
Ja. Also man hat ja gestern gesehen, erst hat es einen ganz kurzen Pump nach oben gegeben, der dann relativ schnell auch wieder abverkauft wurde. Aber für mich persönlich ist jetzt erstmal dieses Thema so des ETFs, es ist ja eigentlich nahezu sicher. Für mich ist das Thema eigentlich eingepreist. Ich rechne tatsächlich eher damit, wenn das Ganze jetzt voll zugemeldet wird, dass es vielleicht nochmal kurz Bewegung nach oben geben wird. Aber ich persönlich glaube dann eher, dass der Bitcoin den Weg nach unten erstmal wieder finden wird. Weil für mich ist diese Thematik jetzt halt schon mit drin. Weil weißt du, das ist so eine typische Sell the News Nachricht, würde ich mal sagen. Es ist eine Nachricht oder ein Gerücht, das sehr wahrscheinlich jetzt ist. Also ich glaube, wir reden jetzt da vom hohen 90%-Bereich, dass das Ganze durchgewunken wird, weil man konnte es ja auch an Gary Genslers so Artikulation so ein bisschen sagen, weil er hat jetzt zuletzt sehr oft wieder gewarnt vor Krypto und Bitcoin. Das könnte ja dann eben auch wieder so ein bisschen so der Wink mit dem Zaunpfahl sein. Ja, es wird durchgewunken und so. Also ich persönlich glaube, es wird dann Sell the News geben, weil es ist jetzt eigentlich gilt es ja als sicher. Das ist wie so, wenn du ein Pharmaunternehmen hast und du weißt, es geht nur noch um die Zulassung, also dass das eigentlich nur noch Formsache ist. Auf sowas kommen dann eben sehr oft diese Sell the News, obwohl es ja eigentlich eine gute Nachricht ist. Aber ich glaube eben, es könnte einen kurzen Pump geben und dann wird es meiner Meinung nach unten gehen. Als Ergänzung zu dir sagen, also ich handle Bitcoin nicht, aber ich halte Bitcoin. Also das nochmal als Risikohinweis. Ja, also ich bin eben natürlich überhaupt nicht am Handeln da, aber ich selber besitze Bitcoin in einer überschaubaren Position. Ich glaube, so jetzt waren wir eben über 5% oder so vom Depotwert, aber nur, dass man das nochmal weiß.
Bei mir ist das viel weniger.
Ansonsten, was glaubst du, dass es auch Sell the News gibt oder was würdest du da meinen?
Ich glaube auch eher, dass das eher dann Gewinnmitnahmen gibt, weil im Vorfeld halt schon sich alle positioniert haben und ja, wie gesagt, ne, wer soll jetzt noch groß neu kaufen? Kann natürlich auch sein, dass dann irgendwann nach dieser Gewinnmitnahme dann wieder die nächste Welle kommen, wenn dann wirklich Geld in ETFs reinfließt. Ich glaube, damals bei den Futures, als die kamen, gab es dann auch Gewinnmitnahmen. Da hieß es ja auch, oh, es passiert weiß Gott was alles. Da gibt es ja verrücktesten Hochrechnungen schon wieder, wie weit Bitcoin steigt. Also bei solchen Sachen bin ich dann doch immer sehr vorsichtig. Es gibt übrigens aber auch schon die Ticker-Symbole. Da habe ich gesehen, zum Beispiel von WisdomTree, der ist BTCW. Von BlackRock ist iBit. Von Van Eck ist Huddle oder Hoddle oder wie das da heißt, also HODL, ganz lustig. Von ARK ist ARKB, also ARK Bitcoin sozusagen, ja. Kann man sich da mal ja auf die Watchlist packen, werde ich dann auch mal machen.
Und dann gibt es noch Bitburger, bitte ein Bit. Ja, ist das Gleiche dann, ja. Genau. Sie sind schon sehr früh auf den Zug aufgesprungen. Ja, ich meine, den Werbeslogan kennt man ja noch, bitte ein Bit. Ja, die waren natürlich sehr smart dann damals. Hoffentlich haben sie sich patentieren lassen.
Genau.
Ja, super. Ja. Dann würde ich mal sagen, springen wir mal in die Luft- und Raumfahrt, würde man es wahrscheinlich sagen. Bei Boeing, die negativen Nachrichten reißen einfach nicht ab. Es gibt wieder Probleme mit der 737 MAX und zwar, wenn ich es richtig gelesen habe, ist während dem Flug ein Teil der Kabine rausgebrochen. Also Boah, ich weiß auch nicht. Also da würde ich echt nicht in der Haut der Menschen stecken, wenn man da oben ist. Und für diejenigen, die schon länger an den Märkten sind, die wissen es ja auch, es hat vor ein paar Jahren gleich mehrere tödliche Abstürze gegeben von den 737 Max, weshalb die sehr lange Zeit am Boden bleiben mussten, dass der Boeing-Aktie extrem stark zugesetzt hat. Und schon damals ist der große Gewinner Airbus gewesen, weil es gibt ja eigentlich nur diese zwei großen Flugzeugbauer, so ein Passagierflugbereich. Die Chinesen wollen gerade zwar so ein bisschen so ein eigene noch an den Markt bringen, aber aktuell sind eben so, ist das Duopol auf Boeing und Airbus aufgebaut. Ich weiß nicht, wie siehst du jetzt die Nachricht? Würdest du jetzt sagen, ja, da könnte jetzt mal wieder so ein bisschen Bewegung in Airbus nachhaltig reinkommen oder eher schwierig?
Ja, also es war ja ein recht neues Flugzeug wohl von Alaska Air und zum Glück saß an diesem Teil, wo dann das Fenster oder mehr als so das Fenster rausgerissen wurde, saß keiner. Deswegen ist keiner zu Schaden gekommen. Es gab nur einen Druckabfall, aber die sind dann gelandet und dann hat die FAA ja auch, also Alaska Air hat erstmal alle von diesen Maschinen auf den Boden gelassen. Ich glaube United teilweise auch. Und die Flugsicherheitsbehörde hat dann auch nochmal die Starterlaubnis entzogen. Und jetzt hat ja unter anderem, glaube ich, auch United bei mehreren Maschinen dann lose Schrauben nochmal gefunden. Das war zwar alles jetzt nicht von Boeing direkt, sondern von irgendeinem Zulieferer, ich glaube von Spirit oder irgendwie so. Aber es ist natürlich trotzdem, man fragt sich halt wirklich echt, was geht da ab so, ne? Du denkst jedes Mal bei Boeing, jetzt könnten sie doch wieder richtig hochkommen, geile Turnaround-Story. Und dann entweder wieder Verzögerungen bei der Produktion oder dann wieder Verschiebungen, wieder Zulassungen und jetzt wieder solche Sachen halt. Das ist schon echt krass. Die Aktie hat ja auch negativ reagiert und war auch, glaube ich, gestern wieder sehr schwach. Hatte aber auch eine brutale Rallye vorab. Ich gucke gerade nochmal. Die ist ja wirklich richtig gut gelaufen, weil man es eben doch geschafft hat, jetzt die Cashflows deutlich nach oben zu drehen. Genau, wir sind von $175 auf $265 gestiegen. Jetzt stehen wir bei $226. Die Aktie war jetzt zweimal hintereinander im Minus, aber hatte sich intraday eigentlich doch schon ganz gut gefangen. Und so wie das gerade aussieht, würde ich sagen, dass das jetzt kein Event ist, dass die Aktie wieder massiv nach unten läuft. Denn ich weiß nicht, wie du es siehst, man darf ja nicht vergessen, es ist halt ein Duopol im Endeffekt. Und was sollen die Airlines denn machen? Die haben jetzt auch mit dieser Dubai-Flugschau wieder für Milliarden neue Flugzeuge geordert. Und da hatte, glaube ich, sogar Boeing diesmal mehr neue Bestellungen einkassiert als Airbus. Und die Wartezeiten sind ja eh bei vielen Jahren. Und ich glaube nicht, dass da jetzt die Airlines sagen, okay, jetzt stornieren wir alles bei Boeing und ordern bei Airbus. Airbus will zwar jetzt 2024, glaube ich, deutlich die Produktion ausweiten, aber es reicht halt trotzdem nicht. Also das dauert Jahre, bis dort die Zulassungen kommen. Und ich habe eben gerade auch noch mal was Interessantes gesehen bezüglich der Neuaufträge. Und da war das Jahr 2023 für Boeing das Beste seit 2014. Ja, also das ist, man liest immer hier Probleme da, aber unterm Strich haben sie eben doch richtig vieles an Auftragseingängen und wahrscheinlich wird die Aktie sich jetzt trotzdem irgendwann wieder fangen, sofern da jetzt diese Probleme gefunden werden und dann wahrscheinlich, also die Kunden werden denen nicht weglaufen, weil das ist halt der große Vorteil von so einem Duopol.
Ja, es ist schwierig einzuschätzen. Zum einen ist es natürlich auch eine stark zyklische Branche. Haben wir ja in Corona, war ja die absolute Hölle für die Unternehmen, als quasi alles storniert wurde. Ich glaube, teilweise gab es sogar Minusaufträge in den Jahren. Das ist natürlich ein absolut, natürlich Corona ist eine Ausnahmesituation, aber auch ansonsten ist es schon ein zyklisches Geschäftsfeld, sage ich jetzt mal. Ja, aber natürlich, die haben eigentlich immer so ihre Auftragsbücher relativ voll, weil eben es gibt halt eigentlich nur diese beiden, wo du deine Passagiermaschinen orderst. Aber Boeing ist ja auch noch in der Raumfahrt tätig, auch Rüstung und so ist da ja noch mit dabei. Es ist schwierig, aber man muss halt einfach sagen, bei Boeing, man muss sich halt die Frage stellen, möchte ich wirklich in Boeing investieren, wenn immer wieder sowas dann halt ist.
Möchtest du mit einer Boeing fliegen?
Das ist auch noch das Frage, kommt schon mal mit dazu. Ich selber bin jetzt auch jemand, der ja doch auch ein bisschen Flugangst hat, sag ich mal.
Ja, also ich fühle mich da nie gut, ne? Und ja, diese Events machen es nicht besser einfach.
Ich sag dir tatsächlich, auch wenn es vielleicht für manche irrational klingt, aber wenn ich nach meinen Urlauben buche, ich buche tatsächlich Airbus-Maschinen, ja. Also ja. Ich gucke, was für Maschinen das sind, das kann man ja in der Regel anschauen. Weil ich sag auch, ich muss nur einmal damit recht haben, beziehungsweise einmal muss halt was, weil natürlich, es kann auch mal mit einer Airbus-Maschine passieren, aber weil wir sind auch damals, als gerade dieses 737 Max-Desaster war, sind wir nämlich kurze Zeit später in den Urlaub geflogen tatsächlich. Okay. Und der Patenonkel von meiner Tochter ist auch mit uns in Urlaub geflogen, der hat auch direkt gefragt, ey, was ist es für eine Maschine, weil er ungefähr so wie ich flugtechnisch auch nicht so hat. Und ich habe auch gesagt, ja, ich habe gleich geschaut, also ich weiß nicht, ob ich damals dann in eine Boeing-Maschine tatsächlich gestiegen wäre. Und das sind auch so Sachen, die man nicht unterschätzen sollte. Es gibt, glaube ich, doch relativ viele Menschen mit Flugangst. Und wenn dann immer wieder solche Sachen dann halt sind, gerade eben auch mit diesen Maschinen, also in eine 737 Max würde ich persönlich nicht mehr einsteigen tatsächlich, sage ich ganz ehrlich, ja, also da ist so viel los gewesen und eben so wie du es jetzt gesagt hast, wir haben jetzt auch wieder Maschinen gefunden, bei denen ebenfalls Sachen nicht zu 100% clean sind. Ganz schwierige Thematik und man muss sich dann auch fragen, wollen dann halt eben nicht doch wieder mehr Airbus-Maschinen haben? Das könnte auf jeden Fall die Margen verbessern von Airbus. Ich glaube nicht, dass da Boeing jetzt gerade diese Preissetzungsmacht dann so in dem Umfang vielleicht hat. Aber für mich ist diese ganze Branche einfach immer zu stark so mit Zykliken verbunden, obwohl es der Branche an sich fast immer eigentlich ganz gut geht. Ja, es ist ein bisschen paradox so. Ich hoffe, das kommt jetzt trotzdem so gescheit rüber, wie ich das erkläre. Ich glaube, man versteht es aber, was ich meine. Weil, ja, wenn man sich so die Chartverläufe anschaut, also das sind jetzt keine Dauerläufer-Aktien, ja, da gibt es dann immer wieder mal so starke Ausschläge nach oben, aber halt auch mal wieder krasse Abstürze, ja, und da muss man sich dann halt so selber überlegen. Wobei es auf lange Sicht hingesehen natürlich Branchen sind, die sehr, also was soll da groß passieren, dass es die Unternehmen in 20, 30 Jahren nicht gibt, ja, also kann nur sehr wenig passieren, sage ich jetzt mal.
Ja, ey, also, du hast recht. Also Boeing, Airbus, ich habe gerade mal geschaut, also von der Bewertung her. Ich hatte auch nochmal gefragt, mir hat es jemand geschrieben, ne, weil ich auch gedacht, okay, jetzt müsste Airbus natürlich sehr stark profitieren. Ist ja nicht so, weil das Orderbuch ist halt schon voll und sie sind auch weniger. Du hast gesagt, die Branche ist sehr zyklisch, ja, aber vor allen Dingen natürlich auch die Airlines an sich, die Flugzeugbauer, die arbeiten ihr Auftragsbestand ab und sofern nicht alles storniert wird, und nicht irgendwelche ganz verrückten Sachen passieren wie Corona, sind die zumindest ein bisschen in einem ruhigeren Fahrwasser, sage ich mal. Und die Aussichten, zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal Airbus anschaut, 2023 64,3 Milliarden Umsatz geplant und 5,69 Euro Gewinn pro Aktie. 2024 will man ja die Auslieferung deutlich steigern, hat der CFO schon mal gesagt vor einigen Wochen. 71,4 Milliarden Umsatz geplant und fast 7 Euro pro Aktie. Also auf dem aktuellen Niveau wäre das dann irgendwie ein KGV von 20, ist jetzt kein Riesenschnäppchen. Aber in den nächsten Jahren soll es eben doch deutlich weiter nach oben gehen. 2025 und 2026 80 Milliarden und 90 Milliarden Umsatz und 2026 dann 10,60 Euro Gewinn pro Aktie. Ja, also das ist eigentlich, sieht das schon sehr gut aus. Und auch Dividende soll sich verdoppeln in der Zeit. Finde ich, also, wie gesagt, das kann natürlich auch wieder verrückt was passieren, aber die Orderbücher sind voll und solange die Airlines jetzt nicht pleite gehen und alles stornieren, finde ich die Aussichten bei Airbus auf jeden Fall doch sehr gut, muss ich sagen. Ne? Und ist sogar echt mal so ein Kandidat, wo ich mir schon mehrmals überlegt habe, da mal eine kleine Position reinzulegen, aber ich habe es ja auch nicht im Langfristdepot jetzt. Hatte mal MTU Aero Engines im Depot, die hatte ich aber auch mal dann irgendwann verkauft, nachdem die so stark gestiegen ist, aber habe bis jetzt auch den Wiedereinstieg nicht gefunden. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, da gab es ja auch die Triebwerksthematik. Ja, also
da hast du sie ja damals dann gekauft und das war ja nach dieser Triebwerksthematik, oder? Ich meine, dass du sie danach gekauft hattest, oder?
Da habe ich sie mal getradet, genau, da habe ich sie getradet, aber ich hatte sie früher schon mal damals während Corona da mal irgendwann gekauft, weil ich gedacht habe, ey, Wartung und so, die gehen ja nicht pleite. Die werden wieder irgendwann fliegen und müssen gewartet werden. Aber ja. Ich bin eigentlich langfristig bei Airbus doch recht optimistisch. Bei Boeing auch mit dem Problem, glaube ich auch, dass es Boeing weiterhin geben wird, ja, weil, wie gesagt,
ja, klar.
Es gibt halt aktuell keinen anderen Anbieter, und auch dieser chinesische Anbieter,
ja,
der hängt, glaube ich, sehr stark von Teilen aus Europa ab. Da gab es mal irgendwann einen großen Artikel, sehr, sehr viele Abhängigkeiten mit Zulieferern und so weiter. Also da muss ich zumindest Stand heute Airbus und Boeing noch nicht so viele Gedanken machen, aber
noch mal schauen. Da muss man halt sagen, ich glaube, da gibt es auch viele Menschen, die halt wahrscheinlich von vorneweg sagen, in ein chinesisches Flugzeug würden sie vielleicht nicht unbedingt einsteigen. Ja, mittlerweile ist China natürlich dieses Made in China. Das Thema haben wir schon lange hinter uns. Es ist ein hochtechnologisiertes Land, ja. Aber ich glaube trotzdem, gerade so ältere Semester, da gibt es doch einige, die dann eben auch sagen, ja, eine chinesische Maschine steige ich jetzt vielleicht nicht unbedingt dann ein. Das sind alles so Faktoren, die man nicht unterschätzen. Aber wie du sagst, Boeing ist halt das Luft- und Raumfahrtunternehmen aus Amerika, also halt das Unternehmen aus dem Sektor, also was jetzt nicht Kampf und Rüstung betrifft, dann ja eben Passagierflugzeug, die werden das Unternehmen natürlich, sie haben es ja auch in Corona gerettet, ja, es stand ja auch dieses Chapter 11 im Raum, das dann, ich glaube, ja eben doch nicht durchgeführt wurde, aber wo dann der Aktionär dann leer ausgeht, ja. Wie du sagst, ich sehe da auch einiges an Potenzial, aber für mich persönlich zu zyklisch und immer wieder zu viele negative Nachrichten, und das kann eben auch mal Airbus dann schnell treffen, deswegen interessantes Unternehmen, aber für mich persönlich eben eher schwieriger, ja, genau. Dann kommen wir mal zum Hauptthema noch heute. Ist die LVMH-Aktie jetzt aktuell ja ein sogenannter No-Brainer, wie es viele gerne sagen? Die Aktie scheint so attraktiv wie selten zuvor bewertet. Sie hat seit Jahresanfang wieder ein paar Prozent eingebüßt, steht jetzt aktuell bei deutlich unter 700. Ja, Michael, sagen Sie mal, sollen wir es jetzt kaufen oder nicht? Wie sieht's denn aus? Ja.
Ja, es ist immer so die Sache, gell? Wir können ja gleich nochmal über die Bewertung sprechen.
Ja.
Auf dem Papier sieht's günstig aus. Ist ja immer so die Frage, was sind die Erwartungen und was kommt wirklich bei raus? Ja, wir sind ja noch ganz am Anfang des Jahres. So rein, wenn ich mir so den Trend im Chart anschaue, sieht das nicht so gut aus. Also ich hatte ja mal letztes Jahr dann irgendwann eine erste Position gekauft, als dieser ordentliche Dip kam. Da lief ja sogar die Erholung, ich war sogar deutlich im Plus. Jetzt bin ich wieder 2,5% im Minus, also kein Problem. Ich werde aber abwarten mit einem weiteren Nachkauf erstmal. Ich will jetzt erstmal mal anschauen, wie die nächsten Quartalszahlen so werden und was vor allen Dingen LVMH auch zum Ausblick sagt. Denn wir hatten ja auch darüber schon mal gesprochen, dass es ja sehr viel so Gegenwind auch von Analystenseite gab, weil es der Luxusbranche nach diesen Boomjahren doch nicht mehr so gut geht. Und das spürt eben auch LVMH. Wir haben ja auch jetzt mehrere Warnungen so gesehen im Bereich der Spirituosen, dass das auch nicht mehr so gut läuft. Ich glaube, Diageo zum Beispiel ist ja auch sehr schwach. Jetzt gab es ja noch, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, von Pernod Ricard und Rémy Cointreau. Da gibt es Anti-Dumping-Untersuchungen, ich glaube, von China. Ich glaube, das ist so ein bisschen hier auch, weil Frankreich ja gesagt hatte, sie wollen irgendwie Zölle erheben, jetzt schießt so ein bisschen China zurück und da gibt es so ein bisschen Geplänkel, was so Zölle angeht und so weiter. Ich glaube, da geht es ja auch um Autos und so weiter, um Zölle. Also, ja, ist aktuell schon ein bisschen Gegenwind da und die Aktie ist zwar noch nicht am Tief wieder, das war nämlich mal bei 660, ist noch bei 684, aber ist jetzt unter den ganzen Trendlinien, also weit unter der 200-Tage-Linie, unter der 50-Tage-Linie, unter der 20-Tage-Linie. Trend ist eher abwärts gerichtet. Also, ich glaube jetzt zumindest nicht, dass die Aktie wie aus dem Nichts wieder nach oben schießt, ja. Also deswegen sehe ich da keinen Grund, da jetzt wie wild nachzukaufen. Aber du kannst ja gerne mal deine Sicht der Dinge sagen, so auch mit der Bewertung, wieso du sie vielleicht spannend findest oder ob du sie spannend findest.
Ja, da sieht man wieder, wenn es ums Trinken geht, da kennen die Chinesen keinen Spaß, ja. Ich glaube, bei wenigen Sachen sind die so rigoros wie bei dem, ja. Also es ist ja lustig, weil ich mal gelesen habe, dass sehr viele Asiaten tatsächlich auch Alkohol gar nicht vertragen. Die kriegen so eine ganz rote Haut. Also ich glaube sogar ein Drittel oder noch mehr, wenn ich die Zahlen... Ich kenne
jemanden auch bei dem. Was ist der Trink? Der trinkt einen Schluck Bier und wird alles direkt rot, weil den
Ja, das ist so ein Enzym. Also das ist vor allem im asiatischen Raum eine sehr verbreitete ihr wisst, was ich meine, sehr weit verbreitet. So, jetzt habe ich es aber auch noch hinbekommen, ja. Die haben aber auch einige sehr starke Spirituosenunternehmen, also Kwai Shao Muay Thai, glaube ich, zum Beispiel, ist auch aus China, sehr interessant. Ich glaube, die sind im Branntwein oder so, das ist dort einer der größten, also ich sage jetzt mal, ich zähle es nur zu Lebensmittelkonzernen mit dazu, die brutal wachsen, also deswegen, ja, beim Trinken, da kennen die Chinesen keinen Spaß, ja, da kann ich es verstehen, ja. Aber LVMH, also an sich gesehen, die Bewertungskennzahlen, also sind sie jetzt auf einem Niveau, das hat es schon wirklich lange nicht mehr gegeben, also wir sind jetzt ein Forward-KGV, das fast die 1 schon davor stehen hat, also wir sind jetzt zum aktuellen Standpunkt bei 20,37 laut Yahoo Finance, aktuelles KGV 21,6, also da sieht man schon, es ist relativ wenig Wachstum eigentlich auch schon so, mit dem man rechnet, ja. Wir haben so ein Enterprise Value to EBITDA von 12,5 und man muss halt auch so sagen, also zuletzt sind sie ja immer noch hoch einstellig gewachsen, in manchen Bereichen sogar noch zweistellig. Da ist jetzt natürlich die Frage, selbst wenn sie jetzt nochmal enttäuschen mit ihrem Wachstum, ist es aber nicht trotzdem eine sehr faire Bewertung für einen der, oder wenn nicht sogar den besten Luxuskonzern, den es überhaupt auf der Welt gibt, also von der Marke her, weil gerade wenn man mal schaut, wie wird so eine McDonald's bewertet, wie wird jetzt Starbucks bewertet, auch eine Apple, also alles, was so starke Marken sind. Natürlich Apple muss man nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt sehen, aber ihr wisst da, worauf ich hinaus möchte. Da ist LVMH, wie ich finde, schon wirklich sehr attraktiv aktuell bewertet. Und ich habe ja auch vor kurzem gesagt, sie stehen bei mir ganz oben auf der Watchliste. Also die Chance oder ja, für manche würde noch sagen, die Gefahr ist sehr groß, dass ich demnächst da auch zuschlage, ja, dass der Kontraindikator wiederkommt, dass es dann nochmal 30% nach unten geht. Ja, ich sehe schon, einige sind schon am Zittern, ja, und hoffen,
ich steige mal nicht auf den Verkaufsknopf her.
Genau.
Bescheid, ja, wenn du kaufst.
Du hast mir ja gesagt, ja, ich soll dir unbedingt gleich eine WhatsApp schicken, wenn ich einsteige, damit du noch schnell short gehen kannst, ja. Genau. Also ich würde sagen, rein von den Fundamentaldaten, die Situation, die ist trotzdem gut. Also ich glaube, LVMH wird dieses Jahr nicht schrumpfen, ja. Also bei einem 21er KGV Enterprise Value EBITDA 12,5. Also ich glaube, das sind jetzt alles Zahlen, wo man jetzt sagen kann, das ist nicht so hoch oder da ist jetzt schon so viel Positives wieder mit drin, ja. Also ich persönlich finde sie aktuell wirklich sehr attraktiv und muss halt gerade sagen, weißt du, genau sowas ist doch eigentlich eine Situation, wie man sie sucht. Das ist ein Unternehmen, wo jetzt vom Chart her sehr stark gelitten hat, es aber jetzt nicht so schlechte Nachrichten wie zum Beispiel bei einer Boeing gegeben hat, ja, oder dass man jetzt damit rechnen müsste, dass LVMH vielleicht dieses Jahr 10% schrumpft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wird nicht passieren oder sehr wahrscheinlich nicht passieren, aber dass sie vielleicht noch mal weniger wachsen als erwartet, ja. Das sind für mich trotzdem sehr gute Aussichten, ja. Die haben eine relativ cleane Bilanz, sie müssen ein bisschen ihre Inventories in den Griff bekommen, aber an sich ist das doch eigentlich eine tolle Situation, ja, dass man jetzt also sagt, hey, jetzt habe ich mal so ein Unternehmen so günstig von den Bewertungskennzahlen wie sehr lange nicht mehr. Die werden trotzdem ihren Weg gehen, auch wenn es so die ein oder anderen China-Problematiken und so gibt. Also finde ich persönlich, ist aktuell eine sehr interessante Situation bei dem Unternehmen und daher finde ich die Aktie aktuell auch wirklich höchst spannend, ja.
Ich stelle mir halt die Frage, weil ich habe gerade nochmal hier so die Umsatzentwicklung und die Erwartungen offen. Also es wird jetzt für 2024 immer noch mit 7% Umsatzwachstum gerechnet. 2023 landet man ja so bei 86 Milliarden, dann sollen es knapp 92 Milliarden werden. Und beim Ergebnis will man von 31,34 Euro auf 33,75 Euro wachsen. Das wären 10% Ergebniswachstum. Und da, also ich glaube, das werden sie einfach nicht schaffen. Also ich bin zwar kein Luxusexperte, aber alles, was ich so lese, ich habe mich hier gerade bei dem News-Ticker offen, es ist komplett rot mit Abstufungen und Kurszielsenkungen. Die Analysten sind da dieses Jahr schon ein bisschen zurückhaltender für den Luxussektor. Ich kann mal gucken, was ich ein paar Sachen vorlese.
Also aber dann stellt sich, da darf ich da mal kurz einhaken, aber dann stellt sich ja auch die Frage, gerade wenn ich mir den Kursverlauf anschaue, ist das jetzt eben nicht schon eingepreist? Also ich persönlich würde halt schon vorsichtig ja sagen, wenn ich mir diesen Kursverlauf anschaue und eben diese ganzen Nachrichten, die du jetzt genannt hast, Abstufung, Warnungen im Sektor und die Aktie hat ja darauf reagiert, weißt du, wenn sie jetzt nur seitwärts gelaufen hätte ich gesagt, ja, okay, sind einige noch optimistisch, einige vielleicht nicht. Aber da würde ich doch dann sagen, da ist ja jetzt eher dieses Negativszenario. Also wenn jetzt LVMH in den nächsten Zahlen sagt, ey, Abkühlung im Ding-Sektor, natürlich, Jubelsprünge würde es nicht geben, aber würde die Aktie dann 20% abverkauft werden?
Nee.
Ich glaube nicht, ja.
Wie gesagt, wenn hier die Erwartungen immer noch bei 7% Umsatzwachstum sind, dann sagt LVMH, wir rechnen nur noch mit 3 bis 4, dann kann es trotzdem nochmal eine negative Reaktion geben.
Auf jeden Fall.
Kann natürlich auch sein, wenn sie in dem Bereich wirklich landen, was die Erwartungen sind, dass das dann wirklich so ein bisschen Erleichterung gibt. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber ohne, dass ich es jetzt wirklich wüsste, weil ich überhaupt keine Ahnung von Luxus habe, glaube ich, dass es nicht in die Richtung geht, dass es ein bisschen schwächer wird, wie Sie hier sagen. So JP Morgan hat zum Beispiel das Ziel auf 97 gesenkt. Die bereits 2023 begonnene Normalisierung im Luxusgütersektor nach dem zuvor starken Lauf dürfte im kommenden Jahr weitergehen, schrieb Analystin Chiara Battistini. Okay. Im Umfeld mit starken makroökonomischen Schwankungen und begrenzten Preiserhöhungsmöglichkeiten gäbe es kaum Überraschungspotenzial. Okay. Morgan Stanley stuft ab wegen Nachfragesorgen. Das kam ja auch noch. Es sind halt jetzt ganz viele, ja, aber das ist immer wieder dasselbe Thema, dass es eine Normalisierung gab. Du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, also diese Sprünge von 2020 auf 2021 und 2022 waren ja gigantisch beim Umsatz einfach, ja. Und dass das jetzt einfach mal eine Normalisierung gibt, ist in Ordnung, ja. Wenn hätte ich noch keine Position, würde ich jetzt auch schauen, dass ich mal irgendwann erst einen Fuß in die Tür bekomme, sozusagen. Mhm. Da ich aber jetzt ja schon eine Position habe, kann ich mal ganz entspannt abwarten. Und die große Frage wird ja überhaupt sein, sag jetzt LVMH dann direkt mal was zu den Aussichten. Ich weiß nicht, kennst du immer das Unternehmen mit den Quartalszahlen, geben die direkt Aussichten am Anfang des Jahres? Manche machen das ja auch teilweise gar nicht oder sagen, sie können es noch nicht machen, das ist noch zu früh. Deswegen ist jetzt die große Frage. Oder sind sie sehr pessimistisch? Ist ja auch wieder das ganze Thema, wir haben es oft besprochen mit China, wie dort die Nachfrage weitergeht. Da haben sie auch ein großes Exposure. Also es sind schon auf jeden Fall Fragezeichen da auf der einen Seite. Aber klar, du hast recht, die Aktie hat halt auch schon auf jeden Fall ordentlich verloren und es ist auf jeden Fall schon einiges eingepreist. Ob es alles ist, das ist so immer, wenn man das wüsste so genau, gell, dann könnten wir jetzt hier mit einem Hebel all in gehen, so ungefähr, ja.
Genau, ja. Aber dann würden wir auch keinen Podcast wahrscheinlich mehr machen, dann würden wir uns das nicht mehr ans Bein binden, ja, oder nur noch uns
gegenseitig zu würden wir jetzt schön am Strand liegen, oder? Mit unserer Rolex flexen.
Genau, ja. Und dann jede Podcast-Folge wieder sagen, wie toll wir wieder unseren 20er-Hebel da eingesetzt haben, weil wir es ja alles schon im Vorfeld wussten, ja. So können wir uns jetzt noch hinterher drüber lustig machen, ja, genau. Aber an sich, wir werden es auf jeden Fall weiter mitverfolgen. Sehr spannende Geschichte. Und ich denke aber halt mal eben, wer sich für das Unternehmen interessiert hat, jetzt aktuell natürlich selten so interessant wie, also eben seit Jahren eigentlich nicht mehr, ja.
Also und vielleicht mal ganz, ganz spannend, am 25.01. Ja. müsste der Jahresabschluss kommen, 2023. Vielleicht gibt es da ja schon so ein paar Aussagen, für 2024, dann kann es natürlich auch nochmal ordentlich Bewegung in der Aktie geben und Saison, apropos, die startet ja eh am Freitag, da bin ich gespannt, ne? Da sehen wir die Reaktion und wir werden natürlich auch LVMH für euch dann mitleiten, wenn die dann kommen.
Ja, auf jeden Fall, ja, genau, Freitag geht ja so die Berichtssaison, sag ich jetzt mal offiziell los, da kommen die Banken und die Versicherer, die leiten das Ganze immer ja so ein bisschen ein, wir werden natürlich euch auch wieder durch die Berichtssaison begleiten und heute noch als abschließendes Thema noch was etwas Kleineres, es hat eine AI-Messe oder so gegeben, erklär uns mal auf CEC oder wie CES, genau war der
genau, also die Consumer CES. Electronics in Las Vegas, das ist ja so eine Messe, wo so, also das, da geht es nicht nur um AI, sondern einfach eine Elektronikmesse im Endeffekt. Ja, und da wurden schon wirklich einige krasse Sachen dieses Jahr vorgestellt. Könnt ihr zum Beispiel auf heise.de oder auf computerbase.de, auf Twitter gibt es auch ganz viel, könnt ihr euch mal anschauen. Früher waren es dann immer eher so, also da waren es eher so Sachen, ich weiß nicht, so Minigame oder ein besserer Bildschirm oder irgendwie sowas, dann modern OLED-Display, sowas, ne? Aber dieses Jahr gibt's wirklich auch im Bereich AI so einige neue Tools. Ich habe dir ja vorhin was geschickt, ne? Dieses Rabbit-Ding da, so ein Gerät, so ein AI-Tool-Gerät. Es gibt so einen kleinen Mini-Roboter von Samsung, ja, da bist du unterwegs und da kannst du ihn dann immer checken lassen, ob der Hund noch was zu fressen hat und so, ne? Und solche Sachen. Oder dann sagst du dem, ich will Sport machen, dann projiziert der da hier irgendwelche Videos an die Wand und was weiß ich was halt so, ne? Das ist schon krass. Oder er ist auch in Sachen Monitoren. Durchsichtige LEDs gibt's jetzt, glaube ich, von Samsung. LG hat das auch vorgestellt. Sind zwar noch sau teuer, aber kannst du quasi auch als Fenster benutzen oder so, als Regal benutzen. Also es ist echt, man hat so das Gefühl, dass jetzt wirklich durch diese ganze KI-Geschichte doch richtig Bewegung reinkommt. Wir haben ja diese Stufen gehabt, dass am Anfang, als ChatGPT kam, war dann Nvidia der große Profiteur. Dann wollten alle diese Large Language Modelle bauen. Und jetzt siehst du aber, glaube ich, immer mehr und mehr, dass diese Dinger versucht wird, in echte Produkte umzuwandeln, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, da wird echt in der nächsten Zeit so viel noch passieren, einfach. Wir können bald vielleicht über so eine Studie von der UBS sprechen. Die haben nämlich auch so eine echt spannende Studie zum Bereich Künstliche Intelligenz gebracht, wer die Profiteure sind und ja, wie diese einzelnen Wellen dann verlaufen könnten und so. Also ich glaube, auch in Sachen Aktien wird es da wahrscheinlich echt bald solche bahnbrechende Neuerungen geben von Unternehmen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, Startups oder ganz neue Unternehmen, die noch gar nicht da sind, dass da bald richtig viel Bewegung reinkommt. Also da können wir nochmal vielleicht irgendwann eine Folge machen, so mit den 5 spannendsten Neuentwicklungen, die es gab. Unter anderem zum Beispiel auch Volkswagen hat im Golf GTI und im ID.7 haben sie jetzt ChatGPT drinne. Kannst du auch jetzt im Golf dann immer fragen, irgendwie, hier, keine Ahnung, ne, wie wird das Wetter? Und das kannst du, solche Sachen kannst du ja immer schon fragen, aber halt auch nochmal Sachen, die eben nur ChatGPT beantworten kann. Ich glaube, die Integration war zwar noch nicht so perfekt, weil es irgendwie nicht richtig interagieren konnte mit dem Auto, aber das wird wahrscheinlich alles dann noch kommen. Ja. Also das ist schon eine spannende Entwicklung.
Fragst ChatGPT, wann hat der Goldesel endlich mal recht mit einer seiner Vorhersagen oder so?
Das geht immer mal ein bisschen hinaus, wahrscheinlich aber nie.
Das kommt als Antwort, ja. Ja, schauen wir mal. Nee, also deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir, ja, also wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber Satya Nadella von Microsoft hatte zum Beispiel auch für 2025 eine Tech-Rallye angekündigt, wie sie tatsächlich noch nie an den Märkten gegeben haben wird oder ja, ähnlich mit der Dotcom-Bubble. Wird natürlich interessant zu sehen sein, aber ich glaube, dass da einiges auf uns zukommt, dass wir jetzt gerade so eben so ein bisschen in dem Ding sind, dass jetzt immer mehr Sachen rauskommen werden. Nvidia, so wahrscheinlich so aktuell der allergrößte Profiteur davon gewesen. Sehr spannend, was da noch so alles auf uns zukommt. Wir werden es auf jeden Fall für euch weiter covern und ab dem nächsten Mal, genau, wir bringen nächste Woche, habe ich schon mal ein bisschen angekündigt, wir haben morgen einen Termin mit Stefan Waldhauser, der wird so bei uns auf dem Podcast zu Gast sein, da dürft ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen, da geht's schon mal so ein paar Zukunftstrends und ein paar Hotstock-Aktien, weil die meisten, die ihn von, oder diejenigen von euch, die ihn kennen, wissen ja, der ist sehr so in dem High-Growth-Bereich zu Hause, also werden wir über einige interessante High-Growth-Aktien sprechen und ab nächster Woche, oder sagen wir ab übernächster Woche geht die Berichtssaison dann richtig los, da kommen dann die ganz großen Titel dann, da sind sie dann alle wieder mit dabei und wir werden es auf jeden Fall für euch wieder anschauen.
Guck mal, deswegen, vielleicht machen wir mal ein Livestream nochmal abends irgendwann bei einem Event oder so, da können wir auch nochmal
schauen. Mit Sicherheit, ja, deswegen folgt uns, lasst auch gerne einen Daumen nach oben wieder für die Folge da, damit ihr auch beim nächsten Mal dann wieder eine Benachrichtigung bekommt, deswegen auch die Glocke dann aktivieren und ich hoffe, wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.